Tech und Rara.
Viel einfach im digitalen Raum. Und das betrifft, zieht sich wirklich durch alle Lebensbereiche. Und da ist Chancengleichheit so ein ganz großes Thema. Das heißt, wenn man in Zukunft fit sein möchte, mitsprechen möchte und einfach auch teilhaben möchte an dieser Gesellschaft, kommt man da nicht drum herum, sich mit digitaler Bildung, also sich digitaler Bildung auszusetzen, wenn man jetzt so will. Ich finde diesen Begriff immer so ein bisschen digitale Bildung, weil Bildung selbst ja nicht digital ist. Aber da entsprechend die benötigten Fähigkeiten, Fertigkeiten zu erlangen, ist total essentiell.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Moin zu Tech und Rara, mein Name ist Moritz Land und das hier ist der Tech-Podcast der Netzpiloten, in dem wir uns ja regelmäßig mit unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz verschiedenen Themen unterhalten und versuchen einfach rauszufinden, wie funktioniert unsere Welt und vor allen Dingen, wie funktioniert unsere Welt in Bezug auf digitale Themen. Und diese Woche habe ich mich mit Moritz Kreinsen unterhalten, der ist auch beim Common Grounds Forum gewesen und hat da eben an verschiedenen Forderungen mitgearbeitet. Ich habe in den vergangenen Folgen, wo wir da schon mal was zu veröffentlicht hatten, ja schon ein bisschen erklärt, was das ist. Im Grunde ging es darum, gefördert ist das Ganze vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und es ging eben darum, junge Menschen ja zusammenzubringen und ihnen Raum zu geben, ja Forderungen überhaupt aufzustellen und dann auch zu formulieren an die Wirtschaft, an die Politik und einfach die Stimmen dieser Menschen im Hinblick auf unsere aller Zukunft, insbesondere halt im Kontext Digitalität, zu hören. Und Moritz hat sich eben verstärkt mit dem Thema Bildung in der digitalen Welt beschäftigt. Also wie kann unser Bildungssystem aussehen? Was für Kompetenzen wollen wir vermitteln? Wie könnte vielleicht auch die Digitalisierung uns da so ein bisschen helfen, das Bildungssystem auch zu verbessern? Auch das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch wir haben in der Folge ja einfach auch ein bisschen gemeinsam überlegt und uns Gedanken gemacht und ich kann euch die Folge wärmstens empfehlen und jetzt viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Tech und Rara und vor allen Dingen, das ist jetzt ein bisschen weird, das so zu sagen, herzlich willkommen Moritz Kreinsen. Hi.
Hi Moritz.
Ja, hi Moritz, genau. Das ist das erste Mal, dass ich einen Moritz in diesem Podcast habe. Also das heißt, das ist ein Jubiläum oder eine Premiere. Ja, ja, ich meine, so ein verbreiteter Name ist es nicht, aber es ist, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es ist ein Name, der dich immer sofort in jedem Setting als Deutschen outet. Also auch in
definitiv. So, ja.
Du bist immer the German auf einmal, weil alle so was, also dieses Ritz ist zu punktuiert.
Ja, da gab es dann auch ein paar Witze im Schulalter noch.
Ja, ja, Moritz, ja. Poritz und so, ja. Das. Wobei ich witzigerweise diesen ganzen Poritz-Kram, den habe ich umschifft. Also das hat mich nie getroffen, ja. Ja, dann wisst ihr jetzt ja auch alle schon, worum es geht. Nee, Quatsch. genau. Das hier ist ja sozusagen eine der Folgen, wo wir über das Common Grounds Forum sprechen. Du warst Teil dieses Common Grounds Forums gemeinsam mit diversen anderen, ich finde immer junge Leute. Du bist, wie alt bist du?
27.
Ja, guck mal, wir sind gleich alt tatsächlich. Ich fühle mich gar nicht so jung, also wenn ich so von jungen Leuten rede, denke ich immer so 16 bis 20 vielleicht, aber wir sind wohl auch noch junge Leute.
Im politischen Sinne spricht man immer irgendwie bis 35 oder so, zumindest diese ganzen jungen Gliederungen von Parteien oder so, die machen glaube ich immer bis 35 bist du hier und danach bist du ein Alteingesessener oder so.
Das ist so witzig.
Bist du ein Senior.
Mit 35 so, ja, jung, also einfach so.
Genau.
Die Leute mit 35 schon so Kinder in der Schule, das ist gar nicht jung. Nee, genau, aber Common Grounds Forum, da waren wir stehen geblieben und ihr habt euch ja sozusagen, oder wir hatten ja jetzt verschiedene Schwerpunkte und heute geht es im weitesten Sinne um das Thema Bildung in der digitalen Welt, also das heißt informatische Bildung, Informatikkompetenz, aber halt auch so Themen wie Bildungstechnologie und wie macht man sozusagen die Bildung selber digitaler, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau, auch die politischen Rahmenbedingungen letztlich, also das was die Voraussetzung schafft dafür, dass wir, ne, Bildung ist Ländersache, in den Ländern auch entsprechend Digitalität, die Kultur der Digitalität vorantreiben können und Voraussetzungen schaffen dann dafür halt, dass Schülerinnen und Schüler, aber auch, ne, Bildung ist ein weit gefasster Begriff, nicht nur Schule, Studierende, Auszubildende, alle Menschen, die irgendwie im Bildungssystem teilhaben, entsprechend auch zukunftsfähig gemacht werden. Ne?
Ja. Ja. Wieso hast du dich, also wenn ich das richtig verstanden habe, auch von deinen MitstreiterInnen, hatte man ja schon so ein bisschen die Wahl, für welche Schwerpunkte man sich so ein bisschen engagieren will im Rahmen des CGFs. Das steht für Common Grounds Forum. Wieso hast du dich jetzt gerade für den Schwerpunkt entschieden?
Also konkret hatte ich mich erst für zwei Schwerpunkte entschieden. Das war auch noch die soziale Nachhaltigkeit, weil mir das eigentlich auch total die wichtige Angelegenheit ist. Das hat sich dann aber auch herausgestellt, in diesem Format des Common Grounds Forums ist es sinnvoll, sich zu fokussieren. Und ich komme halt nun mal aus dem Bildungssektor. Also ich bin habe Lehramt studiert, Bachelor, Master, promoviere jetzt gerade in der Informatikdidaktik. Also es ist halt immer noch im Bereich Schule, Lehren und Lernen, und arbeite entsprechend auch an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Hamburg. Und das ist halt, also ich bin voll in der Bildung drin und deshalb ist das halt auch irgendwo meine Herzensangelegenheit, mein Thema.
Ja, ergibt total Sinn, ja. Okay, das heißt, ja, lass uns doch mal so einen kurzen Blick. Also ich ehrlich gesagt bin ich mir gerade nicht sicher, ob das hier die zweite oder die dritte Veröffentlichung aus der Reihe ist. Aber ihr kennt es sozusagen aus der vorhergegangenen Folge auf jeden Fall schon so ein bisschen. Ihr habt ja im Rahmen von diesem Common Grounds Forum Forderungen erarbeitet, die gar nicht jetzt den Anspruch hatten, sozusagen eine komplett durchdeklarierte Lösung für ein Problem zu bieten, sondern mehr zu sagen, wir als junge Menschen, hatten wir ja gerade schon das Thema, wollen, dass in dem Bereich mehr passiert. Was würdest du denn sagen, waren so die wichtigsten Forderungen, die ihr in eurem Fokus erarbeitet habt?
Du meinst das wahrscheinlich im Bildungs-, also in diesem Bildungstrack,
genau,
ne?
Genau.
Ehrlicherweise möchte ich mich da schon fast gar nicht festlegen. Wir haben insgesamt 11 Forderungen im Bildungstrack von insgesamt 31, meine ich, über alle drei Tracks. Und die haben alle total, also die adressieren alle total wichtige Herausforderungen der heutigen Zeit. Und alle Teilnehmenden aus unserem Track sind natürlich auch irgendwo hineingegangen und haben Probleme oder Herausforderungen aus ihrer eigenen Lebenswelt oder Erfahrungen aus ihrer Lebenswelt hineingebracht. Und daraus ist das dann im Dialog entstanden. Und letztlich haben wir uns natürlich auch mit Expertinnen und Experten auf dem Common Grounds Forum dann ausgetauscht, auch noch dazu noch mehr, ich sag mal, theoretischen Input in Anführungszeichen bekommen dazu und ein bisschen Fundament, wie man das auch der Politik, die wir adressieren, aber nicht nur den, also nicht nur politischen EntscheidungsträgerInnen, sondern auch zivilgesellschaftlichen EntscheidungsträgerInnen, wie wir denen das richtig verkaufen können letztlich nachher, weil uns das einfach eine wichtige Sache ist, dass wir nachher auch diese Forderungen in Umsetzung bekommen, also aus unseren Positionen auch Handlung werden. Deshalb, genau. Ich glaube, also wenn man es jetzt mal rein an den Zahlen bemisst, dann kann man sagen, okay, ein großer Schwerpunkt war so Informatikbildung, digitale Kompetenzen, ne, also informatische Bildung für alle auch zu ermöglichen. Weiterer großer Schwerpunkt war auch so die technische Unterstützung von Lehren und Lernen, also Bildungstechnologien in diesem Bereich auch, beziehungsweise technologische Standards zu setzen. Und natürlich haben wir auch Schnittmengen gehabt zwischen den verschiedenen Tracks, also zum Beispiel Nachhaltigkeitsbildung mit reingebracht.
Ja, vielleicht gehen wir mal auf das erste Thema ein, die Informatikbildung. Ich glaube, es ist trivial, sich jetzt zu fragen, warum das wichtig ist, dass wir irgendwie, dass irgendwie viele Menschen ein Verständnis davon haben, wie die Technologie, mit denen sie irgendwie jeden Tag in Berührung kommen, funktionieren. Aber manchmal ist es ja auch spannend, sich so eine triviale Frage nochmal so sehr konkret zu stellen. Werdet ihr vielleicht auch, also was würdest du denn sagen, warum ist das denn so wichtig? Und was ist da, hast du da so exemplarische Forderungen, die ihr irgendwie erarbeitet habt, wo ihr sagt, wir wollen das und das aus dem und dem Grund?
Also ein ganz großer Knackpunkt dabei ist natürlich einfach, wir leben in dieser Welt jetzt mittlerweile, wo alles, ich will immer sagen, fast, es wird immer digitaler, aber es ist ja schon einfach viel einfach im digitalen Raum. Und das betrifft, zieht sich wirklich durch alle Lebensbereiche. Und da ist Chancengleichheit so ein ganz großes Thema. Das heißt, wenn man in Zukunft fit sein möchte, mitsprechen möchte und einfach auch teilhaben möchte an dieser Gesellschaft, kommt man da nicht drum herum, sich mit digitaler Bildung, sich digitaler Bildung auszusetzen, wenn man jetzt so will. Ich finde diesen Begriff immer so ein bisschen digitale Bildung, weil Bildung selbst ja nicht digital ist. Aber da entsprechend die benötigten Fähigkeiten, Fertigkeiten zu erlangen, ist total essentiell. Und das ist dann natürlich auch manchmal eine Frage des Portemonnaies, ne? Also ob man sich tatsächlich auch leisten kann, sich diese Endgeräte anzuschaffen, ob man die Möglichkeit auf schnelles Internet, sag ich mal, hat. Das ist ja manchmal auch, ne, wenn man betrachtet, okay, früher haben ein paar Kilobytes ausgereicht, um irgendwie sich irgendeinen Stream anzuschauen oder, ne, also jetzt ganz in klein, Fotos irgendwie im sozialen Netzwerken anzuschauen. Mittlerweile sind wir da ja im hohen Gigabyte-Bereich, die manche Medien aufweisen. Und da braucht man halt auch eine schnelle Internetverbindung, wenn man die irgendwie ordentlich anschauen möchte.
Ja.
Oder auch für sich nutzen möchte oder damit arbeiten möchte. Und dann ist natürlich eine unserer Forderungen auch zu sagen, ja, wir müssen diesen Zugang zu digitalen Endgeräten, Räumlichkeiten und Internet für alle gleichermaßen gewährleisten, ne? Und das letztlich auch unbürokratisch und diskriminierungsfrei.
Ja.
So passende Räume müssen immer mit WLAN und Endgeräten ausgestattet werden in Bildungseinrichtungen, damit du halt auch entsprechend dabei sein kannst, nicht nur dort, auch natürlich zu Hause, um gegebenenfalls remote irgendwie teilhaben zu können am gesellschaftlichen Geschehen. Und entsprechend müssen natürlich alle Lehrkräfte, die da irgendwie mit zu tun haben, dafür sensibilisiert und geschult werden.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade durch diesen Switch hin zu viel mehr Remote, also ich will jetzt nicht das Corona-Fass aufmachen, das glaube ich ein bisschen durcherzählt, aber trotzdem, ne, da hat sich ja in den letzten Jahren einfach massiv was getan. Das ist ja viel normaler, Dinge einfach über digitale Wege irgendwie zu machen. Wir beide jetzt gerade ja zum Beispiel ist ja auch, also ne, so eine Podcast-Aufnahme wäre vielleicht vor, ich meine, wir wohnen auch beide in Hamburg, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, genau, also Ortsabhängigkeit spielt jetzt hier bei uns gar nicht so die große Rolle, aber.
Genau, aber allein dafür, also du brauchst Equipment, ich brauche Equipment. Ja. So, ich habe es vielleicht durch den Podcast, das ist gerade bei dem Podcast zum Beispiel auch ist vielleicht ein gutes Fallbeispiel. Es muss immer geklärt werden, haben die Leute alle Equipment? Und wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel, finde ich, auch auf Schule, auf Bildung gehst, und wir sind ja in Deutschland schon generell ja vielleicht besser als manche andere Länder, so wenn es darum geht, dass jeder Zugang zu Bildung hat. Nicht perfekt. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Hürden, aber so die Grundidee zum Beispiel, dass Studieren nicht so super teuer ist, wie jetzt zum Beispiel in den USA. Aber ja, also Geräte und zum Beispiel gerade auch in der Informatik muss man ja sagen, du brauchst halt einen Computer, du brauchst auch einen Laptop. Du kannst jetzt nicht irgendwie keinen eigenen Computer haben und Informatik studieren. Das funktioniert.
Ja, und manchmal sogar gerade in der Informatik mit ordentlich Rechenleistung, damit du überhaupt da irgendwelche Sachen kompilieren, rendern kannst, irgendwelche komplexen Rechnungen ausführen kannst, das ist schon nicht ohne. Und das geht in Geldbeutel.
Ja, also ich habe eine Anekdote. Ich habe im Master was studiert, wo es viel auch so um Echtzeit-3D-Technologien und so ging. Und auch VR zum Beispiel, und das braucht einfach wahnsinnig viel Rechenleistung. So, ja. Du brauchst halt eine vernünftige Grafikkarte und so. Und ich hatte dann auch einen Laptop und mir war halt, ich habe so auf diesen Laptop aufgepasst, ich habe den nie mitgenommen, ich habe den immer nur zu Hause, ich meine, es war während Corona, weil ich dachte, wenn der kaputt geht, dann bin ich, sorry, gefickt. Ich weiß, man soll so nicht reden, aber dann habe ich ein richtiges Problem, weil dann kann ich das alles nicht mehr machen. Und ich habe halt auch keine Kohle, Student, ne, mir jetzt irgendwie nochmal so ein Ding zu kaufen, weil die ja dann auch echt teuer sind.
Ja, absolut.
Ja, und das, finde ich, wird oft nicht genug mitgedacht. Ja.
Aber da wären wir dann, ne, beim Thema Leihgeräte zum Beispiel. Also ich glaube, das ist natürlich, was du gerade angesprochen hast, so ein Fall von Privatanschaffung. Da muss man dann schauen, wenn es sich um Leihgerät handelt, hat man ja meistens auch Versicherungen oder sowas dabei. Ja. Und da sollte natürlich entsprechend, sollten Bildungsträger dafür sorgen, dass das natürlich möglich ist. Ne? Also Studierende, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende immer ausstatten zu können, wenn sie Bedarf haben mit entsprechenden Geräten, sind wahrscheinlich meistens nicht die besten, weil du kannst keine, also es gibt auch Verleih natürlich von High-End-Geräten, die dann für bestimmte Projekte oder sowas natürlich ausleihbar wären. Natürlich, aber da muss es einfach eine Möglichkeit für geben oder Alternative logischerweise die finanzielle Unterstützung, ne? Das kennen wir alle, vielleicht irgendwie übers wenn man mal ans BAföG geht, denkt, da werden ja auch Schülerinnen, Auszubildende, Studierende drüber gefördert, die entsprechend nicht oder gegebenenfalls nicht übers Elternhaus, das ist auch die Diskussion, elternunabhängiges BAföG, die Möglichkeiten dazu haben. Und wenn man dann einfach so ein Startkapital bekommen würde, um sich halt entsprechende Geräte anzuschaffen für erstens die Schulzeit, wobei die ziemlich lang ist, Geräte halten ja in der Regel 5 Jahre, 6 Jahre vielleicht. Das Gleiche muss dann natürlich auch auf der Postschulzeit, sag ich mal, Anwendung finden. Ne?
Ja. Wo wir gerade bei dem Thema sind, also meine Gedankenkette war gerade diese Haltbarkeit. Das ist ja oft auch bei Laptops und so, ist ein gutes Beispiel. Auch Smartphones und so, Tablets, die auch vielen Schulen verwendet werden.
Ja, da ziehen wir die Brücke zur ökologischen Nachhaltigkeit ja auch.
Genau, weil
Kreislaufwirtschaft.
Ja, total. Und die ist ja auch wirklich immer sehr begrenzt, einfach dadurch, dass du halt wenig Austausch möglich. Bei einem Desktop-PC kannst du halt, wenn die, keine Ahnung, Grafikkarte zu alt ist, dann kannst du dir eine neue kaufen, dann musst du vielleicht noch den Prozessor aufrüsten und dann läuft es aber wieder ein bisschen. Und das wiederum sind aber ja so Dinge, und das wäre jetzt meine nächste Frage oder mein nächstes Thema, diese Kompetenz hinsichtlich Technologie im weitesten Sinne. Die kann man immer auf so zwei Ebenen betrachten. Es gibt ja einmal so diese Anwenderkompetenz, dieses ich finde mich in Software oder mit Hardware zurecht im Rahmen dessen, was ein Anwender kann. Das ist ja so Stufe 1. Und Stufe 2 ist ja dann wirklich dieses, ich gehe noch ein bisschen darüber hinaus. Also auf Software-Ebene, ich kann vielleicht coden. Auf Hardware-Ebene, ich kann mir selber einen PC bauen. Ich verstehe, was diese Komponenten machen und so. Würdest du sagen, dass es beide Ebenen mehr braucht? Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, jeder soll programmieren können zum Beispiel. Das Hackerschool ist so ein Beispiel, ist auch so ein Verein.
Also ich finde so ganz bestimmte Grundfähigkeiten total sinnvoll und wichtig. Ich würde sogar noch eine dritte Ebene dazu nehmen. Wir haben jetzt kommt der Bildungstheoretiker hier. Wir haben in der Didaktik ein Modell, das nennt sich Dachstuhldreieck, beziehungsweise da wurde auch schon viel weiterentwickelt zu. Aber nimmt man das mal als Basis, da haben wir sogar drei Ebenen. Das ist einmal irgendwie technologisch-mediale Perspektive. Mhm. Also wirklich zu verstehen, wie funktionieren bestimmte informatische digitale Artefakte. Mhm. Dann nicht nur die Anwendung, die du schon meintest, die ist da aber auch dabei. Also wie nutze ich das eigentlich, und gesellschaftlich-kulturelle Perspektive, wie wirkt das, ne? Mhm. Und wenn du da kannst du alles Mögliche an digitalen Artefakten platzieren und darüber philosophieren, was müssen Schülerinnen und Schüler eigentlich oder generell Lernende können in der digitalen Welt. Und das muss jeweils alle drei Seiten adressieren. Das heißt, du musst es nutzen können, du musst es verstehen können und du musst auch den Ausmaß beziehungsweise die Wechselwirkung mit mit dem Systemgesellschaft an sich und natürlich auch gesellschaftlichen Belangen, Ethik und so, musst du nachvollziehen können, wie das wirkt.
Verstehe. Also wenn man jetzt zum Beispiel so blödes, also ChatGPT, ne, ist jetzt auch irgendwie ein Beispiel, dass man sagt, auf der einen Seite, wenn man jetzt mal von oben anfängt, du musst den nutzen, also was das für eine Auswirkung hat, das ist ja, wird ja relativ klar, also repetitive Tätigkeiten, vielleicht aber auch gerade in der Schule so Plagiatsvorwürfe oder die Option, schneller Plagiate zu erstellen, sage ich mal.
Ja.
Dann hatten wir die Ebene von, wie nutze ich das? Also das wäre wirklich praktisch, wo logge ich mich da ein? Ja. Vielleicht, wie prompte ich noch ein bisschen besser und so. Ja. Und die technische Ebene wäre wahrscheinlich dann sowas wie das Bewusstsein, dass wenn ich da etwas eingebe, dass das auch irgendwo gespeichert wird, dass das dann auf Servern liegt, dass da Daten jetzt, okay, verstehe.
Man kann es sogar noch viel kleinteiliger machen, ne? Und gerade auf gesellschaftlicher Ebene kannst du ja dieses große Thema Bias in den Daten thematisieren. Von daher, das ist, gerade bei ChatGPT, das wurde tatsächlich auch schon auseinandergenommen in verschiedensten Publikationen, was da eigentlich für Anforderungen herrschen müssen, das kannst du sehr lange kleinteilig diskutieren.
Ja, klar, also das natürlich, das war jetzt auch, das Beispiel war natürlich jetzt sehr, sehr grob, aber
Was dann nachher natürlich in die Bildungspläne muss, also was ankommen muss in den Schulen oder auch anderen Bildungseinrichtungen. Und an der Universität haben wir das gerade, da setzen wir uns auch damit auseinander, irgendwie, was muss eigentlich in so ein Curriculum für generative KI? Welche Skills brauchen eigentlich Lehrende und Studierende hinsichtlich Beruf, hinsichtlich des eigenen Studiums auch? Das ist halt wichtig, einfach sich dann darauf zu fokussieren, ja, was sind denn eigentlich die ganz grundlegenden Basic-Konzepte, damit du das als Startpunkt hast, um von dort aus selbstständig auch dir weitere Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen anzueignen.
Mhm. Ja, verstehe.
Und das ist ja eigentlich das, was wir auch in Schule wollen. Wir wollen die Menschen befähigen, allgemein bilden, selbstständig quasi sich weiterzubilden.
Ja. Ja, okay, das heißt, es geht nicht darum, schon das Ende der Fahnenstange sozusagen zu überreichen oder zu vermitteln, sondern irgendwie die Basis dafür zu liefern, dass da dann selbst mehr erarbeitet werden kann. Ich finde irgendwie bei diesem Thema Menschen und ja auch eher junge Menschen befähigen, sich irgendwie mit diesen Technologien auseinanderzusetzen oder beziehungsweise diesen Nutzen daraus auch zu ziehen, also dass alle die Möglichkeit haben, ist für mich auch immer ein Thema gedanklich, so das ganze Open Source Gedöns. Ja. Also wir können vielleicht noch sogar bei generativer KI bleiben, weil das, glaube ich, ein sehr populäres Beispiel ist, was auch so ein bisschen weggeht von diesen sehr professionellen, spezifischen Tools, die es dann vielleicht so in der Softwareentwicklung gibt. Aber auch da, ne, also jetzt bist du ja immer daran gebunden, dass du einen Dienst nutzt, den dir jemand gibt. Im Zweifelsfall bezahlst du dafür, weil du das bessere Modell nutzen willst.
Genau.
Und ich finde, das Gute an Open Source ist, dass es ja vieles nicht nur verfügbar macht, es zwingt dich ja auch, dich nochmal auf einer anderen Ebene damit auseinanderzusetzen, weil es meistens nicht im selben Maß zugänglich ist wie die bezahlten Tools. Und du hast halt die Möglichkeit, das irgendwie zu erweitern, also über das, was es schon kann, hinauszugehen.
Ich würde es ganz stumpf zusammenfassen zu, es schafft ehrlicherweise einfach Teilhabe und Nachhaltigkeit.
Ja.
Also tatsächlich sogar die Punkte, die wir hier auch adressieren wollten, natürlich.
Ja.
Genau.
Würdest du sagen, oder wie stehst du dazu? Würdest du sagen, dass Bildungseinrichtungen auch eher auf Open Source nutzen sollten? Weil man könnte jetzt ja zwei Positionen annehmen. Auf der einen Seite könnte man sagen, wahrscheinlich in der Arbeitswelt werdet ihr viel mit proprietären Tools arbeiten, weil die oft einfach besser sind.
Die alte Diskussion.
Ja. Wie stehst du dazu? Also es ist ja jetzt, gibt ja kein richtig oder falsch wahrscheinlich.
Nee, also ich bin da auch im Zwiespalt, eben genau aus dem angesprochenen Grund. Ne? Ich sehe das auch, okay, große Firmen, Tech-Giganten, so, die werden sich niemals davon trennen, Microsoft und Co. Einzusetzen als Hauptanwendungssoftware.
Ja.
Was ja natürlich aber, also das ist erstmal gar nicht so das Schlimme, auch ne, wenn man das kritisch sehen kann. Was aber wichtig dabei ist, ja, woher kommt denn eigentlich der Source Code? Ist der transparent? Ist die Hardware vielleicht auch, die irgendwie wo eingesetzt wird? Ist die nachhaltig? Kannst du die quasi recyceln, kannst du irgendwie selbst dadurch, dass es open ist, damit irgendwas weiter anfangen oder wieder reparieren, was auch immer. Also einfach dieses ganz große Thema Nachhaltigkeit steckt dahinter auch, um letztlich das auch sinnvoll einsetzen zu können.
Mhm.
So, und dann ist mir auch egal, ob in der Arbeitswelt jetzt Open Source Software oder nicht Open Source Software hauptsächlich eingesetzt wird. Ich finde es wichtig, gerade auf Schulebene, erstmal ist es kostengünstiger.
Mhm.
Oder also auch wenn Universitäten auf sowas setzen, das ist deutlich kostengünstiger. Es ist flexibler, adaptiver und du kannst viel einfacher die Systeme anpassen, natürlich, an deine eigenen Bedürfnisse. Und ich glaube, gerade im Bildungssystem, das habe ich tatsächlich in 5 Jahren Arbeit für ein IT-Support-Unternehmen gelernt, es ist super wichtig, flexibel zu sein und das auf deine Bedürfnisse anzupassen, weil alle wollen immer individuelle Sachen.
Lösung, ja.
Genau, Lösung, ne, also sei es auch nur eine Gesamtlösung, aber da hätte ich gerne noch das dabei.
Ja.
So, und das geht halt nicht oder meistens nicht mit proprietärer Software und da brauchst du auf jeden Fall, also wenn man da einfach von Grund auf, ne, auch in der Verwaltung generell, darauf setzt, macht es das Leben so viel einfacher und letztlich kostet es den Staat weniger Geld.
Ja, ich finde auch, also auf der Ebene der, das wäre dann wieder diese bildungstechnologische Ebene, also so, ne, was setzen wir sozusagen im System an sich ein, um das alles zu ermöglichen? Die Punkte sehe ich auch total und ich würde auch, also aus meiner Laienperspektive irgendwie schon auch sagen, dass bei der Bildung, du hast ja schon gesagt, es geht uns ja anscheinend weniger darum, dass man Leute sozusagen fertig in irgendwas ausbildet, sondern ihnen eher die Möglichkeit gibt, sich dann selber zu vertiefen und so. Und das schafft ja Open Source in jedem Fall. Also zu den meisten Lösungen, die auf dem Markt sind, gibt es immer irgendwelche Open Source Lösungen. Und sich mit denen auszukennen, sogar vielleicht mit verschiedenen, die schon mal gesehen zu haben, befähigt einen ja viel mehr, sich auch wieder auf eine neue Lösung, die dann vielleicht sogar proprietär war, zu der man bis dato noch keinen Zugang hatte, einzustellen, als von Anfang an auf einer Lösung irgendwie zu lernen und nichts anderes zu kennen, so, ne?
Das, ganz genau, ja.
Ja. Also das, ja, weil die Konzepte sind ja irgendwie dann doch immer ähnlich und oft sind ja technische Umsetzung von etwas eigentlich ja nur ein Abbild von Konzepten, die davor schon da waren, die oft ja auch irgendwie in der Wissenschaft erarbeitet wurden und dann werden sie halt umgesetzt, ja, verstehe. Du hast mir im Vorgespräch oder wir hatten im Vorgespräch auch so ein bisschen über das Thema Bildungstechnologie gesprochen und digitale Lehre und da ging es dann auch, und das fand ich auch nochmal ein ganz spannendes Thema, um das Thema Transparenz. Vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Also das Thema, ich habe es mir aufgeschrieben, unter Transparenz schafft Konkurrenz. Ich glaube, so hattest du es damals auch gepitcht. Was heißt gepitcht, aber mir halt davon erzählt. Magst du mir so ein bisschen, das hängt ja auch zusammen mit einer Forderung, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
Definitiv, aber da geht es gar nicht mal um Bildungstechnologien, sondern tatsächlich sind wir wieder bei den Kompetenzen und den mündigen BürgerInnen quasi nachher. Mhm. Und zwar hing das zusammen mit dem, ich weiß nicht, ob das allen Begriff ist, aber Informatikmonitor. Ein super Erfolgsprojekt der Gesellschaft für Informatik, hier ein Portal zu schaffen, was transparent damit umgeht, wie der Stand der informatischen Bildung in den Bundesländern eigentlich ist. So, und wir haben das jetzt mal weitergedacht. Das hat dazu geführt, dass letztlich immer mehr, also kann man eigentlich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es da schon Statistiken zu gibt, aber sich genau anschauen, das war ungefähr der Auslöser dafür, dass immer mehr Bundesländer in den letzten Jahren gesagt haben, wir führen jetzt verpflichtenden Informatikunterricht ein. Mhm. Sei es auch erstmal ein paar Stunden in der Woche. Manche haben schon nachgezogen und haben jetzt sind schon mit den Stunden hoch. Und das muss man sich eigentlich zunutze machen, weil die Bundesländer haben jetzt quasi gecheckt, okay, andere machen das. Bildung ist ja Ländersache. Mhm. Andere machen das. Die sind uns dann ja voraus, ne? So nach dem Motto, Bayern hat immer das beste Abitur, wir müssen da nachziehen und unseren Unterricht genauso machen oder so. Einfach hier auch, was das Digitale und die informatische Bildung angeht, nachziehen, weil wir können nicht zurückbleiben als Bundesland. So, und das ist, das meinte ich mit Konkurrenz. So, und diese Konkurrenz schafft dann Wandel. Und wenn wir das jetzt mal übertragen und weiterdenken auf, ja, wir wollen jetzt einen transparenten Umgang eigentlich mal mit Defiziten und die kontinuierliche Verbesserung dessen generell haben in der Bildungslandschaft, ne? Auch gerade um dem Lehrkräftemangel zu entgegnen, gerade im Bereich informatische Bildung und so weiter. Wir sind jetzt viel bei der Informatik, aber ich meine grundsätzlich, ne, wir sprechen ja davon, Lehrkräfte dafür auszubilden, junge Menschen fit für die digitale Welt zu machen. Das heißt, die müssen ja auch entsprechend geschult werden. So, und wir haben vor allem dieses Defizit in personeller Infrastruktur. Und was auch ein großes Problem ist, ist, die curricularen Vorgaben bundesweit halt sehr uneinheitlich sind. Was halt perspektivisch diese Auseinandersetzung mit zukunftsrelevanten Inhalten der Informatik in allen Fächern, diesen Digital Data AI Literacy Kompetenzen, Skills, über die wir sprechen, im Wege steht. Und deshalb fordern wir letztlich so eine systematische Datenerhebung und ein zentrales Monitoring zu diesen curricularen Vorgaben in Bezug auf diese Kompetenzen und die Qualifizierung von Lehrkräften über die Bundesländer halt hinweg. Das heißt, da müssen Bund und Länder wahrscheinlich wieder eng zusammenarbeiten, aber wir wollen halt diesen Ansatz des Informatikmonitors ausnutzen, um halt noch mehr Veränderungen zu bewirken und diesmal auf inhaltlicher Ebene.
Okay, verstehe. Ich meine, leuchtet irgendwie ein, ne? Also sobald Dinge irgendwie explizit gemacht werden, kann man ja auch schlecht dann noch die Augen davor verschließen, also als EntscheiderIn. Ja. Und klar, wenn dann noch dieser Gedanke ist von die, oder bei denen ist es vielleicht so und so, wir gucken uns jetzt ab, wieso das bei denen so viel erfolgreicher, also in dem Bundesland so viel erfolgreicher ist als irgendwie in unserem. Nee, verstehe ich total. Und kann ich eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als leuchtet ein. Mir ist aber gerade noch so ein Gedanke gekommen, würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren. Und zwar gibt's ja gerade so bei Schulfächern eher so SchülerInnenseitig oft dann die Frage, so dieses, ja, wofür brauche ich das eigentlich? Das ist doch Quatsch, warum lerne ich das? Und es gibt ja auch diese Debatte, man lernt in der Schule irgendwie Gedichtanalyse, aber nicht, wie man eine Steuererklärung macht. So. Das ist ja so ein typisches Beispiel. Und ich habe das lange so immer hinterhergeredet und eben gedacht, ja, macht ja irgendwie auch Sinn. Hab aber dann letztens, ich glaube, es war ein Video gesehen von einem Lehrer, der meinte, ja, aber ehrlich gesagt ist Schule nicht nur dafür da, uns irgendwie zu guten Arbeitern zu machen, sondern auch, damit sich Menschen halt auch charakterlich und auf einer intellektuellen Ebene generell weiterentwickeln. Und da würde mich interessieren, wo du da den Informatik oder die informatische Bildung siehst, weil das ja eigentlich schon ziemlich klar erstmal, oder man könnte argumentieren, glaube ich, dass informatische Bildung sehr klar auf so einen, auf den Arbeitsmarkt einzahlt, im Sinne von, du bist kompetent, du weißt mit Software umzugehen, du kannst dich im digitalen Raum bewegen.
Schau dir die Nachfrage an Data Scientists und Co. an. Also alles in diesem Bereich, da, also ne, die Entwicklung im Bereich Data Machine grad, Learning System sind, da brauchst du Data Scientists.
Ja.
Von daher ist das, das ist so das eine Totschlagargument gerade, um InformatikerInnen zu generieren, weil die brauchst du halt genau an dieser Stelle.
Total. Also super Beispiel, ja. Und man könnte aber auch sagen, so, oder kann für dich Informatik auch mehr sein als die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Und das sage ich als Informatiker. Also ich bin, ne, ich bin ja Informatiker, also ich meine das gar nicht kritisch, aber
Informatik kann viel mehr sein. Also Informatik oder generell mit der, jetzt muss ich tatsächlich mal auf Schulebene hinunter, weil es um Allgemeinbildung geht. Mhm. Und Informatik ist einfach die Allgemeinbildung, die mündige Bürgerinnen und Bürger in der Zukunft brauchen. So ohne informatische Bildung kannst du dich im digitalen Raum eigentlich nicht bewegen. Und das ist natürlich auch eins der großen Argumente, warum man das Pflichtfach Informatik braucht, weil ja sonst wieder, ne, da sind wir wieder beim Thema Teilhabe, ein Teil der Bevölkerung eben nicht die Möglichkeit hat, diesen Zugang zu erhalten, weil Schulen eben selbst bestimmen können, ob sie Informatik mit reinnehmen oder nicht und ihre Schülerinnen und Schüler entsprechend darin ausbilden. Und du brauchst halt, also Informatik ist halt die Bezugswissenschaft der Digitalisierung und deshalb kommst du daran nicht vorbei.
Mhm. Ja, und ich musste gerade, als du das gesagt hast, an die Folge denken mit Lilly und Daniel zum Thema ökologische Nachhaltigkeit auch wieder. Da haben wir nämlich auch, also weil ich glaube, man verknüpft oft Informatik und Digitalisierung mit dem, was es jetzt ist. Also mit Tech-Konzernen, mit wir wollen die bestehenden Geschäftsmodelle digitaler und dadurch besser, schneller weitermachen. Und wir haben in der Folge auch über so alternative Vorstellungen einfach geredet davon, wie könnte denn Technologie uns auch anderweitig irgendwie helfen. Und sind auf diese Solarpunk, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee, tatsächlich nicht.
Das ist eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es ist eine Ästhetik, könnte man sagen. und es ist so ein bisschen so eine, ich glaube, so eine Vorstellung davon, wie die Zukunft aussehen könnte. Es leitet sich ab von Cyberpunk.
Ach so, okay. Ja.
Oder Steampunk oder so. Und die Idee ist aber, dass praktisch in dieser Utopie Technik und Natur sehr nah beieinander sind und Technik gar nicht so sehr herrscht, sondern dass das eher das Ganze unterstützt. Und dann gibt es oft manchmal so Animationen, wo du halt dann irgendwelche Solaranlagen, aber auch ganz viel grüne Wiesen und so siehst und vielleicht Wasseraufbereitung und das spielt auf so eine ganz harmonische Art und Weise zusammen.
Ja.
Und ich finde, man muss sich halt auch klar machen, dass eine Befähigung, also jemand, der coden lernt, der muss nicht zwangsweise E-Commerce-Shops entwickeln, weil das gerade gefragt ist, oder muss irgendwie Data Science machen, um Umsätze zu steigern, sondern der kann auch, ich habe letztens gesehen, das fand ich total cool, es war eine Ausschreibung für Data Scientists von einem Naturschutzbund, glaube ich. Die hatten eine Wildkamera und wollten halt Populationen zählen. Und dann, die hat immer Fotos gemacht mit einer Lichtschranke und dann mussten halt irgendwelche Leute das immer händisch angucken und sagen, ah, da ist ein Hirsch, da ist ein Luchs. Ja. Und ne, und das ist ja ein super Fall für, das kannst du auch automatisieren total, und so. Und ich finde, man sollte auch mehr in solche Richtung denken, auch in der Schule. Also ich finde, das sollte auch viel klarer werden, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie mehr Kohle zu verdienen.
Ja, gerade da suchen wir natürlich auch immer nach den Anwendungskontexten. Also fürs Lernen ist nichts motivierter als Lebensweltbezüge.
Ja.
Ja, und wenn du dann verständlich machen kannst, warum das relevant ist. Ich meine, vielen jungen Menschen ist zurzeit gerade Umwelt- und Naturschutz total ein wichtiges Thema. Wenn du aus diesem Bereich dann noch einen Anwendungsbezug hast, den du in der Informatik irgendwie anbringen kannst und den du weiterdenken kannst, wo du Projektarbeit zu stattfinden lassen könntest, das ist dann natürlich Gold wert, um die Menschen auch dafür zu sensibilisieren, warum Informatik wichtig ist.
Ja.
Nicht nur für den Arbeitsmarkt.
Ja, genau. Aber es wird halt oft so vermittelt, ne? Also auch so dieses Narrativ von werd irgendwie ITler, dann verdienst du mega viel Kohle und so und dann krasse Gehälter und so. Das ist vielleicht nicht ganz falsch, aber trotzdem ist es, finde ich, ein komischer Motivator irgendwie. Also ich erinnere mich an den Berufsinformationstagen in meiner Schulzeit. Da ging es schon auch noch um andere Sachen als um, damit könnt ihr geil viel verdienen und damit könnt ihr auch geil viel verdienen.
Das ist halt, das ist dieses Motivationsding. Das ist total der extrinsische Antreiber, aber das, was letztlich, also das hat ja was mit Werten auch zu tun, dann, die man hat. Da brauchst du dann einfach intrinsische Motivation, um tatsächlich auch was Sinnstiftendes für dich selbst nachher zu haben. Sonst bist du ja unglücklich im Leben. Da wären wir jetzt schon sehr, sehr philosophisch.
Ja, kann man auch mal einen Abstand. Ist immer noch ein Podcast, wo zwei Typen miteinander reden. Da muss man auch so pseudo-philosophisch noch werden. Ich habe es ja angefangen, es tut mir leid. Wie würdest du denn sagen, also auch jetzt vielleicht nochmal anknüpfend an den Informatikmonitor. Nee, hieß der Informatikmonitor? Doch.
Ja, genau.
Ja. Wie ist es denn um den Informatikunterricht oder um die informatische Bildung in Deutschland so bestellt, wenn du dem jetzt eine Note geben würdest, wo wir im Bildungssystem sind, so?
Ui, also ich bin ja immer eher der Optimist und ich selbst vergebe tatsächlich auch immer eher die guten Noten, weil ich auch der Meinung bin, dass das dann eher antreibt zu noch mehr Auseinandersetzung, noch mehr Leistung und Motivation. Ich bin da so im Bereich, ich wollte erst sagen so 3+, aber ich würd dem schon eine 2- geben. Also wir sind auf einem guten Weg. Also ich würde es jetzt auch tatsächlich aktuell als gut bezeichnen. Jetzt ist heute idealerweise, ich weiß nicht, darf ich ein Datum nennen? Ja, ne?
Ja, klar.
Jetzt der 1.8. Und offiziell beginnt in meisten Bundesländern das neue Schuljahr, auch wenn wahrscheinlich noch Sommerferien sind. Mhm. Nach den Sommerferien geht es dann ja erst richtig los, aber es ist ja immer so diese magische Grenze, 1.8. Jetzt kamen ja schon wieder Bundesländer dazu, die ab heute quasi, wenn man so möchte, das Pflichtfach Informatik eingeführt haben in ihrem Bundesland. Mhm. Das heißt, es geht wirklich stetig voran und mittlerweile auch rasant schnell. Und natürlich ist da Bedarf für Verbesserungen. Man muss ja irgendwo klein anfangen und irgendwo ist das auch ein Henne-Ei-Problem. Ne? Wenn du auf den Lehrkräftemangel schaust und weißt, eigentlich hast du gar nicht die Informatik-Lehrkräfte, um das zu bedienen. Aber die kriegst du auch nicht, wenn es gar nicht irgendwie verpflichtend überall angeboten wird. Ne? Also wenn man vom Markt reden wollen würde, dann wäre das sozusagen der Markt, der jetzt ein Angebot schafft. Und da springen hoffentlich viele drauf
an.
Ja,
ich glaube, jetzt ist auch gerade die beste Zeit für Quereinsteiger, oder? Also so.
Total. Das ist auch, also viele Länder fahren auch diese Strategie jetzt, mit Quereinstieg zu werben, einfach InformatikerInnen oder Informatiklehrkräft werden auch gesucht. Zumindest ist das ein Konzept, was Hamburg jetzt anstrebt, zu sagen, okay, du musst eigentlich nur noch ein Unterrichtsfach haben und dann kannst du halt Informatik auch einfach so machen, ohne noch ein zweites Fach dazu, wenn du uns sofort zur Verfügung stehst. Ist natürlich auch eine super Möglichkeit, aber da wird an allen Ecken und Enden geschaut, wie man die Fachkräfte dafür gewinnt.
Okay, ja, merke ich mir.
Ja. Werde Informatiklehrer.
Ja,
es gibt also sogar die Kampagne Werde Informatiklehrerin. Lehrerin in dem Fall, weil das tatsächlich auch für mehr Frauen und Diversität dann letztlich in diesem Bereich sorgen soll. Ne?
Ja. Hattest du Informatikunterricht in der Schule? Also wir sind ja ein Jahr lang, schätze ich. Also.
Ja, ich hatte das seit tatsächlich Klasse 8. Also ich weiß nicht, ob das dann die Voraussetzung natürlich dafür ist, dass du es dann eher nachher machen wollen würdest. Bei mir ist es ja jetzt so. Von daher hat es gezogen. Ich hatte ab Klasse 8 die Wahlmöglichkeit zumindest. Habe das auch durchgezogen bis Klasse 10 und in der Oberstufe hatte ich dann Profil. Ich weiß gar nicht für die Leute, die das nicht kennen, ob es in anderen Bundesländern das mit den Profilen so gibt. Also es ist eine Zusammenstellung einfach von verschiedenen Fächern. Man hat ein Schwerpunktfach, das war bei mir Physik. Aber die Informatik war da auch immer verpflichtend mit drin. Das heißt, ich hatte quasi Pflichtfach Informatik in der Oberstufe. Also ich musste das verpflichtend belegen und das wollte ich auch. Also das war ein Grund, warum ich dieses Profil gewählt habe. By the way, ich habe Physik und Informatik als Fächerkombination im Lehramt auch studiert.
Ja.
Es hat einen nachhaltigen Effekt auf jeden Fall, auf jeden Fall gehabt, von daher.
Ja, krass. Ja. Ja, aber ich hatte es nämlich nicht. Bei uns war es Wahlfach. Also wir konnten das machen, aber ich habe es nicht gemacht. Und habe mich das irgendwie gerade gefragt, weil ich weiß, dass es bei uns nicht verpflichtend war. Du konntest, wie gesagt, Wahlpflicht, aber von dem, was ich gehört habe, war das auch nicht so toll. Also ich glaube, der Informatikunterricht
das kann sehr weit auseinandergehen.
Ja, ich glaube auch. Also. Und dabei war ich sogar an einer sehr naturwissenschaftlichen Schule, also mit einem sehr starken Fokus da drauf. Aber ja, gut. Ja. Gibt es noch Bundesländer, wo das nicht Pflichtfach ist? Ja, ne?
Ja, Bremen unter anderem. Bremen. Die haben aber auch schon angekündigt, dass sie es als Pflichtfach einführen wollen, meine ich. Ich darf jetzt nicht lügen. Wenn der Podcast rauskommt, dann muss es stimmen.
Achtung, gefährliches Halbwissen und dann ist
gefährliches
auch
okay. Halbwissen, eigentlich sollte ich dieses Wissen haben. Wenn ich jetzt mal drauf gucke, Stand 2023/24 ist Bremen das einzige Land, was noch komplett rot ist. Das heißt, da einfach noch nichts unternommen hat und da auch tatsächlich die informatische Bildung noch am schlechtesten strukturell, muss man sagen, auch ausgebaut ist. Ich meine aber, die gehen das jetzt an. Also ich habe da tatsächlich erfahren über verschiedenste Kanäle, dass Bremen sowas auch plant.
Okay.
Also sie machen halt einfach kein Angebot, das muss man dazu sagen.
Ich glaube, ich habe auch gerade den Informatikmonitor offen, da hast du ja jetzt gerade geguckt, ne?
Genau.
Ja. Saarland, MacPom, richtig weit vorne, dann Sachsen und dann...
MacPom ist sowieso der Vorreiter schlechthin, die sind da schon seit, ich glaube, 2015 dabei.
Oh, krass.
Und die sind auch ein total cooles Konzept gefahren, das direkt mit der Medienbildung zu koppeln, weil... Also man muss ja schon sagen, Informatik ist für viele tatsächlich auch so ein hat vielleicht so eine abschreckende oder altbackende Wirkung, auch vom Begriff her. Nichtsdestotrotz ist es eine Wissenschaft und wir müssen auch Wissenschaften entsprechend dann in Fächer übersetzen in der Schule. Genau, aber Medienbildung, damit können natürlich mehr Leute was anfangen. Wenn ich jetzt mal den Unterschied so ganz simpel hervorhebe, Word, Excel, PowerPoint machst du nicht im Informatikunterricht, das machst du in einem Fach Medienbildung oder Medienkunde, wie auch immer, oder gegebenenfalls in einem anders gleichheißenden Seminar irgendwie oder ähnlich heißendem Seminarfach in der Schule, wo du dich mit dieser Anwendungslehre quasi auseinandersetzt. So, das ist ja keine Informatik per se, sondern das ist Anwenderschulung. Und damit können aber viele Menschen erstmal mehr anfangen vielleicht, beziehungsweise ist es ein guter Einstieg in die Informatik und dann zu hinterfragen natürlich, wie funktionieren eigentlich diese Systeme.
Ja.
Und natürlich auch, ne, also wenn man die kreative Kraft dabei nutzen möchte, wie kann ich denn eigentlich solche Systeme selbst gestalten?
Ja, das ist ja dann der Punkt, der auch Spaß macht an der Informatik.
Ganz genau.
Also einfach zu sagen, du kriegst ja einfach ziemlich coole Werkzeuge an die Hand, die dir ja erstmal keine Grenzen lassen. Die sind vielleicht nicht immer ganz so einfach zu bedienen, aber dafür kannst du damit halt gefühlt alles machen.
Ja.
Das war auch immer das, was mich zum Beispiel am meisten daran gereizt hat, so diese Möglichkeit, boah, ich kann jetzt ganz viel bauen. Also so, das ist so wie so ein sehr, sehr advanced Lego.
Man kann sich auch Lego drin verlieren. Kaufen. Also genau. Ich saß dann auch manchmal, weil ne, du möchtest dir irgendwie so eine coole kleine Anwendung basteln und dann ist plötzlich 2 Uhr nachts.
Ja, genau. Und dann denkt man sich so, oh, scheiße. Und dann oder man hat ja auch mal so sehr ambitionierte Ideen und dann macht man und dann merkt man, ich hab's übertrieben, das kriege ich ja niemals alleine gebacken, muss man dann auch einsehen, aber nee, total. Ich habe noch eine abschließende Frage, was heißt Frage, aber ein abschließendes Thema, was ich gerne noch anschneiden würde, und zwar so die Rolle der Wirtschaft bei dem Ganzen, weil ich glaube, das ist auch spannend. Wir haben es ja schon gesagt, das ist ja dann doch irgendwie, also technologischer Fortschritt wird ja auch sehr stark wirtschaftlich getrieben, sagen wir es mal so. Könnte man sagen, dass die Wirtschaft schon auch eine gewisse Verantwortung hat, diese Bildung und auch die Ausstattung, also sowohl das Vermitteln des Wissens als halt auch die Infrastruktur mit voranzutreiben, oder ist das einfach,
Es wäre falsch zu sagen, die Wirtschaft spielt hier keine Rolle, weil wir natürlich, egal bei was, irgendwelche Produkte nutzen, die irgendwann mal, ich sag mal, auf jeden Fall auf wirtschaftlichem Interesse beruhten. Die Software, die vielleicht Geld kostet, Hardware sowieso, die Geld kostet. Und dann geht's ja immer darum, was ist eigentlich das Richtige. Da zu sagen, die spielt keine Rolle, ist gelogen. Es ist aber auch so, dass wir natürlich ohne irgendwie wirtschaftliches Interesse Bildung betreiben, sagt man Bildung betreiben. Also, ne, wir müssen Menschen ausbilden ohne ein wirtschaftliches Interesse daher. Ja, das ist etwas, das muss einfach, das ist ein Grundrecht und da darf kein wirtschaftliches Interesse hinterstehen. Man kann natürlich aber, also ich finde es super, dass so viele privatwirtschaftliche Unternehmen, auch Non-Profit-Unternehmen alle sagen, okay, wir versuchen dort das Bildungssystem zu ergänzen, wo es aktuell nicht zu einer Lage ist, und Angebote schaffen entsprechend in der Freizeit von Menschen, ne, also außerhalb des Bildungssystems zu schauen, dass die Menschen dort auch abgeholt werden und weitergebildet werden in dem Bereich.
Ja.
Und das ist dann natürlich manchmal mit Markennamen versehen. Und man weiß, ich will jetzt keine Marken nennen, aber das ist, ne, du hast, also du hast, ne, du möchtest jetzt hier nicht sponsored by irgendwie immer an allen Elementen dran haben, die du da im Unterricht anbringst oder so.
Ja.
Aber es ist natürlich wichtig zu sagen, oder für die Wirtschaft auch wichtig, zu sagen, wir investieren an der Stelle, wo die Menschen frühzeitig ausgebildet werden, dafür, dass wir in ein paar Jahren dann die Fachkräfte haben. Ne? Ja. Und die brauchen sie. Und das wissen auch alle. Und ich glaube, da besteht auch so ein also gar kein Konkurrenzdenken, sondern so ein Konsens zwischen allen, nicht nur großen, auch kleinen Unternehmen, zu sagen, wir müssen da rein investieren. Und wir müssen hier auch unterstützen auf andere Art und Weise, zum Beispiel durch Praktika oder durch, ich sag mal, einfach materielle Ressourcen auch oder dem Kauf von irgendwelchen Bildungsgütern, Bildungsmaterialien, dafür, dass wir in ein paar Jahren davon dann profitieren können. Auch wenn die Wahl haben und gar nicht mal zu uns gehen würden, im Zweifel würden sie es tun, weil, also nicht, weil sie wissen, dass wir investiert haben, sondern weil sie wissen, dass wir das erkannt haben und entsprechend logischerweise auch sich dahingehend aufstellen. Ne? Also das ist ja dann immer so eine Unternehmensphilosophie, wie du Personal quasi rekrutierst. Ich glaube, das macht sich dann schon bemerkbar.
Ja, klar. Ja. Es darf halt nicht so eine klassische Recruiting-Veranstaltung sein, so hey, wir zeigen das jetzt und dann fangt ihr wieder alle bei uns an. Aber gleichzeitig einfach dieses, ich glaube, dieses Ökosystem mitzugestalten und miteinander zu schaffen, wo das irgendwie fruchtbar.
Genau auf diesen Pfad ist tatsächlich jetzt auch, also nicht aufgesprungen, sondern das ist jetzt ein neues Projekt von der GI, also von der Gesellschaft für Informatik, die Informatik Allianz, um eben diese ganzen Menschen ins Boot zu holen, um informatische Bildung in der Breite noch mehr zu fördern.
Ja.
So.
Ja. Okay, ja, spannend. Also man merkt auf jeden Fall, das ist ein großes Thema. Man kann da ganz viel drüber sprechen, aber ich glaube, ich hoffe, das wirst du mir jetzt natürlich gleich bestätigen oder halt verneinen, je nachdem. wir haben einen ganz guten Überblick bekommen darüber, was ihr euch so Gedanken gemacht habt und was für Wünsche man irgendwie so an diese Themen stellen kann. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Das wäre vielleicht nochmal eine gute Frage.
Also ein Punkt, hätte ich das tatsächlich noch, wenn noch Zeit ist.
Na klar,
aber
deswegen frage ich ja.
Also, genau, weil letztlich ist es ja auch so, das geht dann mehr wieder, ne? Also ich habe ja schon viel über den Lehrkräftemangel gesprochen und wir wissen natürlich auch oder kennen vielleicht alle die Situation aus der Schule, deine Informatiklehrkraft ist gleichzeitig IT-Admin an der Schule.
Ah ja,
Die Leute immer vergessen, ist, dass das wahnsinnig viele Ressourcen schlingt. Und natürlich sind Informatiklehrkräfte Alleskönner und können jetzt hier mal auch einen Beamer irgendwie wieder zurechtruckeln, dass ich meinen Unterricht irgendwie oder das, was ich gerade zeigen möchte, projiziere. Ich weiß gar nicht, wie das früher war. Da waren die wahrscheinlich auch für Overhead-Projektoren oder so zuständig.
Zusammengelötet. Ja.
Genau. So, und deshalb ist uns halt eigentlich noch eine große, wichtige Angelegenheit, zumindest aus unserem Track, dass diese Informatiklehrkräfte, diese wunderbar qualifizierten, gut ausgebildeten, pädagogisch-didaktisch wertvollen Menschen in den Unterricht gehören und pädagogische Aufgaben wahrnehmen und diese IT-Wartung und Admin-Geschichte den entsprechenden Fachkräften in dem Bereich überlassen und Schulleitungen halt auch verpflichtet werden, sich an Informatiklehrkräfte, insbesondere im Unterrichtsfach Informatik, ausschließlich pädagogische Aufgaben zu übertragen und professionelle IT-Administration zum Beispiel. Wunderbares Beispiel, an zentralen Stellen in Ministerien oder bei den Trägerinnen und Trägern, je nachdem, ist ja bei Flächenländern, Stadtstaaten unterschiedlich auch, oder in Schulverbünden auch die finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden, um Lehrkräfte halt dann zielgerichtet einsetzen zu können und die IT-Administration entsprechend separat davon besetzt wird.
Ja.
Und das kannst du dann auch zentral warten und managen. Ne? Da gibt es verschiedene Wege und Möglichkeiten und nicht jede Schule muss sich ihr eigenes IT-Konzept ausdenken.
Ja.
Das kommt wahrscheinlich auch bald, dass sich jede Schule ihr eigenes KI-Konzept ausdenken soll.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Genau. Also da finde ich manchmal so ein bisschen top-down auch wichtiger, damit man die Ressourcen auch sinnvoll nutzt. Also unser aller Steuergeld, wenn man so will.
Ja, ja, klar. Also es macht ja auch total Sinn, einfach zu sagen, es gibt da irgendwie eine zentrale Instanz, die kümmert sich um die IT-Infrastruktur. Ihr könnt euch auf den Unterricht konzentrieren.
Genau.
Ja, nee.
Problem dabei ist natürlich immer, also wie vorhin haben wir es ja auch schon besprochen, die Bezahlung so, ne? Also
klar,
du musst halt, es ist halt, klar, wenn du die Möglichkeit hast, zu einem Big Player ins Unternehmen einzusteigen, mit einem Bachelorabschluss oder in Schule zu gehen, wo du nach TVL, also in Hamburg ist es L, in anderen Ländern ÖD, weiß ich nicht, was kriegen die, 11 bezahlt wirst? Das sind wahrscheinlich mehrere tausend Euro Unterschied im Jahresbrutto und dann,
klar, ja. Aber ich glaube, dafür kann man mit anderen Benefits werben. Vielleicht kann man da auch irgendwie, ne, also ja, Beamten ist wahrscheinlich ein bisschen Quatsch, aber du hast natürlich vielleicht auch eine andere Absicherung. Also es ist ja auch dasselbe, du kannst ja auch IT bei der Polizei machen oder bei,
ja, genau,
bei der Behörde.
Ist generell, ja auch, wenn du dich für einen öffentlichen Dienst entscheidest, ist es ja auch irgendwo, ne, wahrscheinlich auch was Wertebasiertes, warum du das genau machst.
Genau, weil du einfach, ja. Ja, da, genau darauf wollte ich hinaus. Irgendwie verlässt mich gerade meine Sprache, aber ja.
Sorry.
Dafür bist du ja da, das ist halt der zweite Moritz. Nee, alles gut, ich habe meine eigene Sprache verloren. Ja, okay, das ist gut, dass du das nochmal erwähnt hast, weil das hatte ich ehrlich gesagt, also wir haben es besprochen im Vorfeld, aber ich hatte es gerade nicht mehr so auf dem Schirm. Das heißt, wir halten mal fest, Ziele oder Wünsche wären, dass wir es zuletzt genannt haben, Informatik, PädagogInnen, sollen auch wirklich in den Unterricht und sollen nicht die IT-Administration machen. Schön wäre, wenn das auf irgendeine andere Art und Weise zentral geregelt werden würde. Grundsätzlich wäre der Wunsch, dass der Informatikunterricht ausgebaut wird, mehr da ist. Da haben wir so ein bisschen das Problem von dem Fachkräftemangel. Also hat es das ja Henne-Ei-Problem genannt.
Genau.
Aber ne, da kann die Wirtschaft unterstützen. Da können halt Quereinstiege irgendwie vielleicht Möglichkeiten bieten. Dann haben wir dieses große Thema Transparenz angerissen. Also ja, wir wollen im Grunde, dass die Bundesländer sich sozusagen gegenseitig ein bisschen befeuern, indem sie einfach sehen, wie das in anderen Bundesländern läuft und dadurch fast so eine Konkurrenz, aber so eine positive Konkurrenz entsteht. Wir haben über Open Source gesprochen, über die auch Bedeutung davon für diese ganzen Themen. Wir haben gesprochen über das, ja, über die Frage, warum eigentlich Informatik? Du hast ja gesagt, es ist eine Wissenschaft, die muss halt abgebildet werden. Es geht nicht nur darum, den Arbeitsmarkt auszustatten. Gleichzeitig ist das natürlich aber auch wichtig für so eine Wirtschaft irgendwie, dass die halt auch weiter betrieben wird. Ja. Ich glaube, das umfasst es ganz gut, oder?
Ich glaube schon, ja.
Okay, ja, sehr gut.
Wunderbar.
Dann würde ich auch sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Vielen Dank, dass du da warst, auf jeden Fall. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe das
auch.
Gefühl, das freut mich. Das ist immer das
wirklich,
ist immer das
Ziel. Sehr angenehm und hat echt Spaß gemacht.
Cool, sehr schön. Das freut mich sehr. Ja, mir wie gesagt auch. Und ich fand, man merkt auch, dass du für das Thema brennst und dass du kennst dich ja auch sehr, sehr gut damit aus. Ist ja auch ein bisschen natürlich, also du hast ja einfach auch schon Background, aber auch durch das Common Grounds Forum nochmal wirklich spannende Sachen, die ihr da erarbeitet habt. Und ja.
By the way, der Hinweis, Common Grounds Forum geht in die zweite Runde.
Ui, das ist neu. Dann erzähl mal, wann geht's los, wo hast du schon Infos?
Wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, ist die Bewerbungsfrist leider schon vorbei. Ah. Aber ich hoffe ja jetzt, dadurch, dass es in die zweite Runde geht und erneut gefördert wird, dass es noch eine dritte vielleicht gibt im Anschluss, mal sehen. Aber auch dieses Jahr werden verschiedenste junge Menschen, ich wahrscheinlich nicht, weil ich leider keine Zeit haben werde, aber die Termine liegen halt einfach genau zu Konferenzzeiten bei mir.
Ja,
aber im September geht's weiter und dann wird sich wieder mit dem Bildungsministerium, also dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgetauscht und ich hoffe, dass die Positionen auch am Ende wieder auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung dieses Jahr landen und entsprechend Gehör finden.
Das wäre natürlich super. Ah, krass, dass es in die zweite Runde geht, ist ja cool. Das war ja auch nicht von Anfang an klar, ne?
Da bin ich tatsächlich gar nicht so weit drin, aber soweit ich weiß, nicht, nee. Das hat sich wahrscheinlich irgendwann jetzt im Laufe der letzten Monate entschieden, dass das BMBF ist wieder mit an Bord, logischerweise, also zusammen mit der Gesellschaft für Informatik, tatsächlich auch weitere PartnerInnen unterstützen das.
Ja, cool. Ja, ich sehe gerade hier, 2. September ist Online-Kickoff.
Genau. Wann ist die Bewerbungsfrist?
Das versuche ich gerade rauszufinden.
Okay.
Aber
ich meine irgendwann Mitte August.
Ja, das wird vermutlich knapp. Ah, schade.
Aber ist doch super, dann kann man so ein bisschen Historie machen und wenn der Podcast rauskommt, ist gerade das zweite Common Grounds Forum und die können sich dann vielleicht anhören, wie es im ersten lief.
Genau, und die laden wir dann auch alle wieder ein und dann machen genau. wir das einmal im Jahr und dann haben wir sozusagen, begleiten wir das. Ja, finde ich cool. Nee, super, danke für die Info. Packen wir auch nochmal in die Shownotes auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, haben wir's für heute. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst. An euch natürlich auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen natürlich, dass auch das für euch interessant war, dass ihr jetzt ein bisschen ein paar Gedanken mitgenommen habt und vielleicht Hebel und Wege findet, irgendwie was davon in euren eigenen Alltag irgendwie zu implementieren. Falls ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das immer am besten tun, indem ihr uns einfach abonniert, indem ihr uns eine Bewertung da lasst und uns weiterempfehlt. Das ist immer das Beste, was ihr machen könnt. Und dann wünsche ich dir jetzt, Moritz, noch einen schönen Nachmittag oder Feierabend. Wir haben jetzt 17 Uhr. Meistens macht man jetzt
ungefähr Feierabend.
Ja, genau. Den wünsche ich mir auch und euch da draußen natürlich auch, je nachdem, wann ihr das hört. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.